There is no wrong way, there's only the right way. Herzlich willkommen zu unserem Podcast für Autorinnen und solche, die es werden wollen.
Mein Name ist Lisa Keskin, ich bin Ghostwriter und Buchmacherin und habe weit über 100 Bücher von der Idee bis in die Buchhandlung begleitet.
Und ich bin Monika Lexer, Mental- und Resilienztrainerin sowie Autorinnencoach.
Gemeinsam werfen wir mit dir einen 360-Grad-Blick auf dein Buchprojekt.
Und teilen unser Wissen und unsere Erfahrungen mit dir.
Und los geht's!
Und schon sind wir bei der Folge 4 unseres Podcasts angelangt. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, Struktur bzw. Plot, ja oder nein?
Was wir uns heute anschauen, ist zunächst einmal, was ist überhaupt der Plot? Die Vor- und Nachteile von Plotten. Dann gehen wir kurz darauf ein, wie man die Ideen am besten sammeln kann. Wie man eine Struktur erstellt, ein Inhaltsverzeichnis mit einigen ganz tollen kreativen Methoden. Und am Schluss schauen wir uns an, wie man eine Struktur am besten abbilden kann. Ja, Moni, das ist ganz dein Thema, gell?
Ja, eins meiner Lieblingsthemen. Und die erste Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, was ist denn ein Plot? Also ein Plot ist im Prinzip das Handlungsgerüst einer Geschichte, also deren Verlauf mit den wichtigsten Punkten, Szenen und das Ganze noch in der richtigen Reihenfolge, Stichwort roter Faden. Und wenn du fiktive Geschichten schreibst, dann hast du vielleicht schon mal die Frage bekommen, bist du Plotter oder Panzer?
Okay, und was ist ein Plotter?
Also ein Plotter ist jemand, der, bevor er oder sie zu schreiben beginnt, dieses Handlungsgerüst der Geschichte im Vorhinein eben genau durchdenkt und aufschreibt und erst dann wirklich zu schreiben beginnt.
Okay, das hat eine gewisse Logik.
Schon, gell?
Aber was ist ein Panzer, bitte?
Ha, das ist genau das Gegenteil von Plotter, nämlich jemand, der sich hinsetzt und drauf losschreibt. Und das kommt vom englischen Fly by the Seat of their Pants, was heißt im Prinzip, man setzt sich auf seinen Hosenboden und ja, schreibt einfach drauf los.
Und das heißt, wenn man so ein bisschen von beiden macht, ist man was, ein Planzer?
Ja, tatsächlich.
Nein.
Weil es nämlich so ist, es gibt ja nicht nur eine richtige Methode, wie man plottet oder eine Struktur stellt oder ob man das überhaupt macht. Das heißt, von gar nicht bis exzessiv plotten gibt es viel. Das ist einfach eine Range sozusagen und da befindet sich zwischen den beiden Extremen einfach extrem viel und dort finden sich die Planzer wieder.
Okay, das wäre dann die quasi irgendwie.
Genau. Und ich finde das auch schlau. Also unser Zugang ist ja immer, es gibt nicht die eine richtige Methode, sondern es ist immer ganz wichtig zu schauen, was funktioniert für mich gut und was funktioniert auch für dieses spezielle Buchprojekt gut. Je komplexer ein Buch oder eine Geschichte ist, umso hilfreicher ist es natürlich, eine Struktur zu machen und einen Plot sich vorab zu überlegen. Gerade wenn es auch darum geht, soll es Wendungen und Überraschungen geben. Wenn man zum Beispiel eher figurenzentriert schreibt, sprich die Basis der Geschichte eher da auf der Entwicklung und der Charakterisierung der Figuren basiert, könnte es sein, dass der Plot ein bisschen in den Hintergrund gerät. Und letztendlich hängt es halt auch von uns selber ab. Also wenn du ein Autor oder eine Autorin bist, die lieber drauf losschreibt, ist es wahrscheinlich besser, als wenn du dir denkst, oh, ich muss jetzt unbedingt plotten, weil die haben gesagt, ich muss plotten, dich hinsetzt und dann kommt die Schreibblockade. Und es geht gar nichts mehr, weder der Plot noch die Geschichte selbst.
Ja, da kann ich nur zustimmen. Auf der anderen Seite ist es gar nicht so blöd, wenn man sich seine Ideen aufschreibt und vor allem auch so aufschreibt, dass man es dann wieder lesen kann. Die Moni wird jetzt gleich lachen.
Nein.
ich habe ja in meinem früheren Leben, sagen wir mal so, Krimis geschrieben, das heißt, ich schreibe noch immer Krimis, aber das waren halt meine ersten und ich saß da so im Flugzeug von Leipzig nach Wien und habe mir das Ende meines Krimis aufgeschrieben. Es war so genial, es war einfach auf den Punkt. Das Blöde war nur das, ich habe am nächsten Tag nichts mehr davon lesen können. So viel dazu. Aber das heißt, wenn ihr was aufschreibt, dann schreibt es so auf, dass ihr es wieder lesen könnt und idealerweise getippt oder eben wirklich in einem einigermaßen schönen Schrift. Das war
genau
mein Erfahrungswert.
Genau, und wenn man das gemacht hat, also sprich eine Struktur oder einen Plot skizziert hat zumindest, dann es hat natürlich schon gewisse Vorteile auch. Ne? Man bekommt einen Überblick über die eigene Geschichte oder zumindest über die Dinge, die man bereits weiß, weil manchmal entwickeln sich Dinge ja auch. Und man hat einen roten Faden abgebildet und das sind im Prinzip so die zwei wichtigsten Gründe, warum man überhaupt sich eine Struktur oder einen Plot überlegt.
Es hat allerdings auch große Nachteile. Es kann dadurch relativ starr werden. Für manche Menschen ist es tatsächlich schwierig zu plotten. Und Moni hat es eh schon gesagt, wenn man so mit der Struktur überhaupt nicht weiterkommt, kann es passieren, dass man sich eine massive Schreibblockade aufreißt. Also in dem Fall dann einfach schreiben.
Genau. Und man kann Struktur oder Plot jederzeit machen und auch jederzeit erweitern. Das heißt, unsere Empfehlung, auch bei uns im Lehrgang, ist immer zumindest einmal so eine Basis zu schaffen, nämlich eine Ideensammlung sich anzulegen. Also bei einem Sachbuch oder Ratgeber sich zu überlegen, so, das ist mein Hauptthema, was gehört meiner Meinung nach da rein? Und wenn man das zum Beispiel mit einer Mindmap macht, kann man ja auch schon ganz gut Zusammenhänge herstellen.
Mindmap für alte Menschen wie mich, Flussdiagramm.
Also wenn man quasi eben unterschiedliche Bubbles oder Felder für die Überthemen oder Überkategorien hat, kann man da gleich die Unterkategorien oder die Themenfelder, von denen man meint, die würden da dazu gehören, reinschreiben. Und oder wenn man sich nicht sicher ist, kann man zusätzlich neben die Mindmap noch einfach eine Themensammlung schreiben. Und das funktioniert mit fiktiven Geschichten im Prinzip genauso, dass man sich mal aufschreibt, worum geht's denn grob? Und wie könnte sich diese Geschichte entwickeln, dann hat man schon einen roten Faden, ohne ins Detail gehen zu müssen. Also das halten wir für relativ sinnvoll, zumindest zu machen.
Du kannst das Ganze digital machen mit einem Mindmap-Programm. Für die Leute, die es ein bisschen haptischer haben wollen, geht auch Papier und Schreiberling. Idealerweise etwas größeres Papier, also ich mache es gern bei uns auf einem Flipchart-Papier, dass ich einfach Kugeln in verschiedenen Größen und in verschiedenen Farben mache und da meine Inhalte reinfüge. Also wie immer du es lieber machst, du kannst dahergehen und kannst dir lauter Zettel schreiben und dir an die Wand picken zum Beispiel, haben wir auch schon gehabt.
Genau. Und wie ich vorher schon gesagt habe, also man kann sowohl Struktur als auch Plot von minimalistisch bis exzessiv erstellen und alles, was dazwischen liegt. Das heißt, wenn man dann von dieser Ideensammlung, wenn das für einen nicht ausreicht und nicht Überblick genug oder Wissen über das eigene Buch genug bietet, dann kann man auch weitergehen und wirklich entweder eine Struktur oder eben einen Plot erstellen, der ein bisschen oder noch viel mehr ins Detail geht. Wie machst du das mit deinen Kunden und Kundinnen?
Ja, also wenn es nach mir geht, dann mache ich einfach ein Inhaltsverzeichnis und eine grobe Struktur. Es gibt natürlich Kunden oder Kundinnen, die das dann etwas genauer brauchen, dann kann man auch mehr ins Detail gehen, aber mir reicht in Wirklichkeit zum Anfang ein Word-Inhaltsverzeichnis mit ein paar Stichworten. Aber du bist ja da eher so detaillierter unterwegs, gell? Du hast ja da einige Methoden, wenn ich mich recht erinnere, was dann doch eher ins Detail geht.
Genau, also man kann, wie schon gesagt, einen Plot sehr skizzenhaft gestalten, indem man wirklich ähnlich eines Klappentextes, eine kurze Zusammenfassung quasi für sich selber schreibt, bis hin zu jeder Szene und jedem Gespräch. Also da geht man dann wirklich schon ins Detail und es gibt so exzessive Plotter, wie beispielsweise den Sebastian Fitzek, der 50 bis 70 Seiten Plot schreibt. Das ist nicht das Rohmanuskript, sondern das ist wirklich, der plottet ganz viel, was bei dem auch wirklich notwendig ist, weil der ja extrem viele Plot-Twists, also sprich Wendungen, mit denen man als Leser oder Leserinnen nicht rechnen sollte, die aber trotzdem logisch sein müssen, im Nachhinein zumindest, der hatte da ganz viel davon drinnen und das muss sich natürlich ausgehen, wie ich immer sage. Das heißt, er muss sich das vorher gut überlegen, ob es sich ausgeht. Und ich weiß nicht, ob er die Schneeflockenmethode verwendet, aber die ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wirklich bis ins kleinste Detail zu plotten. Und ich gehe nur kurz auf die ein, weil das ist ein eigener Workshop quasi. Also erfunden wurde diese Methode von Randy Ingermanson, der sich auf der Kochschen Schneeflocke oder sich auf diese Kochsche Schneeflocke beruft. Das ist ein Fraktal, sprich ein Ding, das in sich selbst ähnelt. Also sprich, aus einem Ding entsteht ein ähnliches Ding, bis halt ein großes Ding, das alles irgendwie gleich ausschaut, quasi. Ja, ich habe keine Ahnung von dem Zeug, aber ja, so, also Ding entsteht aus Ding und am Ende gibt es ein großes Ding, das aus lauter kleinen gleichen Dingen besteht.
Ein Schneeball sozusagen.
Genau, und genauso hat er das eben aufgebaut. Also er hat 10 Schritte und der erste Schritt ist zum Beispiel, den Inhalt der Geschichte in einem Satz zusammenzufassen. Und zwar so, dass wenn jemand diese Geschichte nicht kennt, trotzdem verstehen würde, um was es geht. Also keine Namen, weil mit den Namen fange ich als Nichtkennender der Geschichte ja nichts an, sondern wirklich quasi in einfachen, nachvollziehbaren Worten. Und jeder Schritt geht dann noch mehr ins Detail. Aus diesem einen Satz wird dann ein Absatz und so weiter und so fort. Und das Ganze macht man auch mit den Figuren. Also auch die Figurenentwicklung fängt an bei, wie heißt die Hauptfigur zum Beispiel, wie ist die so und so weiter. Und dann geht man wirklich extrem ins Detail rein. Und wie ich vorher schon gesagt habe, bevor man dann überhaupt bei Schritt 10 die Rohfassung des Manuskripts schreibt, hat man in Schritt 9 50 bis 70 Seiten Plot.
Ich nehme mal an, der Herr Ingermansson ist irgendwo aus dem Norden, deswegen auch die Schneeflocken, ne?
Möglich, ja. Also ich glaube, seine Idee war eben auch, dass man aus etwas, was schon da ist, einen nächsten Schritt was Neues kreiert, das aber alles zusammenhängt. So, das ist der Punkt.
Sehr schlau. Gut, was hat denn das für Vorteile, wenn man da jetzt mit so einem intensiven Plot arbeitet?
Naja, man kann, und das ist eben recht relevant, wenn die Geschichte komplex ist, die wirklich gut entwickeln. Also man hat einen Plan, verzettelt sich entsprechend hoffentlich weniger. Und verliert auch einzelne Handlungsstränge nicht aus den Augen, weil in den wenigsten Geschichten gibt es nur eine Hauptgeschichte, Punkt, sondern meistens auch noch Nebenhandlungen, die einfach das Ganze noch spannender machen, in denen man die Figuren und so weiter zum Beispiel kennenlernt. Und was halt auch, also Menschen, die so exzessiv plotten, sagen halt, wenn sie dann geplottet haben, dann können sie sich beim Schreiben wirklich auf die Szenen selbst und die Figuren konzentrieren und da ihre Kreativität voll ausleben, weil den Rahmen haben sie ja schon. Das heißt, sie können noch mehr Spannung quasi erzeugen, weil sie sich auf ja, die spannenden Dinge fokussieren können.
Ist halt wirklich eine Typsache, weil ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich habe das von anderen tatsächlich auch schon gehört. Bei mir ist es so, dass meine Figuren ab einem gewissen Punkt Dinge tun, mit denen ich nicht gerechnet habe.
Und das ist super, aber es ist halt trotzdem hilfreich, wenn du vorher zumindest für dich sehr klar im Kopf hast oder vielleicht auch niedergeschrieben, wie die denn so drauf sind. Ich meine, das Thema Figurenentwicklung schauen wir uns eh auch noch an. Das ist wirklich ein großes Thema auch. Aber es muss natürlich trotzdem logisch und nachvollziehbar sein, ne? Wenn die Figur so vollkommen ohne Erklärung aus dem Nichts heraus irgendetwas macht, wo sich Leserinnen denken, was ist da jetzt los, dann ist es halt auch nicht gut geplottet, ne? Würde ich jetzt meinen.
Ja, du hast absolut recht. Wenn man sie allerdings Figuren aus dem Umfeld nimmt, sprich Menschen, die man in irgendeiner Form kennt und die dann so lang umwandelt, bis man sie nie mehr erkennt, dann hat man natürlich eine gute Vorlage, wie jemand tickt. Es ist wirklich immer eine Geschmackssache und mach es einfach so, wie es für dich am leichtesten ist.
Genau, also ich würde es auch einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, das kann auch von Buchprojekt zu Buchprojekt ganz unterschiedlich für dich sein. Und ich sage auch immer dazu, man muss bei der Schneeflockenmethode auch nicht alle 10 Schritte machen. Man kann auch nur die ersten 3 oder 5 oder wie auch immer machen. Also ich bin eben der Meinung, es funktioniert alles, was für dich funktioniert und wenn das Ergebnis stimmt. Und insofern muss man nicht permanent nicht plotten oder permanent exzessiv plotten, um es richtig zu machen.
Genau.
Was ich noch erwähnen wollte, weil du auch gesagt hast, es ist schön, wenn sich Figuren entwickeln, also das sind oft die Argumente der Nicht-Plotter, also der Panzer, die meinen, naja, dann kann ich ja viel kreativer sein. Stimmt sicher auch. Und ich muss vor allem nicht das, was ich mir vorher schon überlegt habe, schematisch abarbeiten. Also das ist gerade wirklich Ansichtssache, ne? Weil die einen meinen, hey cool, ich kann einfach drauf losschreiben, weil ich den Plot schon habe. Und die anderen meinen, hey, ich kann drauf losschreiben, weil ich keinen Plot habe. Also ja.
Ich glaube, es kommt ja wirklich darauf an, weil zwischen Plot und Schneeflockenmethode ist ja sehr viel Spielraum. Wenn man jemand ist, der sowieso schon etwas ausufert, sollte man idealerweise nicht die Schneeflockenmethode anwenden, weil sonst kann es halt passieren, dass man allein im Plot schon 370 Seiten im Word hat und dann könnte es ein bisschen umständlich werden. Auf der anderen Seite könnte es aber auch wieder helfen, damit man eben von Anfang an
nicht ausufert. Wollte ich gerade sagen. Also, ja, dieses Durchdenken einer Geschichte, gerade wenn man zu Ausuferungen neigt, ist sicher hilfreich. Auch in Hinsicht auf, welche Figuren brauche ich denn wirklich und wie wichtig sind die in dieser Geschichte? Sind die wichtige Nebenrollen oder kommen die genau einmal irgendwo vor, weil jemand gerade in einen Shop geht und dort den Verkäufer trifft? Und ist es überhaupt notwendig, dass der zum Beispiel einen Namen hat? Und eben immer auch im Hinblick auf, was brauchen die Leser und Leserinnen. Genau.
Ja.
Ja. Dann kommen wir noch zum letzten Punkt, nämlich, wie die Lisa schon vorher angekündigt hat, wie kann man Struktur oder auch Plot abbilden? Die Lisa hat gesagt, dass sie macht es mit ihren Kunden und Kundinnen eben als Inhaltsverzeichnis in Word. Da kann man ja durchaus auch von der Hauptüberschrift von A1 bis in H2, H3, H4 und so weiter gehen, je nachdem, wie man es braucht. Und das muss auch nie fix sein. Also auch hier kann man jederzeit anpassen. Dinge verändern sich in einem Projekt, auch in einem Buchprojekt. Das heißt, manchmal kommt man drauf, dass der rote Faden, wie ursprünglich gedacht, so nicht gegeben ist und muss halt ein paar Unterkapitel oder Kapitel herumschieben und das ist genauso okay. Man kann es eben mit Excel machen, zum Beispiel. Was kommt in welches Kapitel, um zum Beispiel auch doppelte Themen zu vermeiden, dass man da den Überblick hat. Excel ist übrigens auch bei der Schneeflockenmethode, wenn es dann darum geht, wirklich einzelne Szenen aufzuschreiben oder zu notieren, einmal ein Thema. Das heißt, ja, ist aber eine Möglichkeit. Es gibt Leute, die lieben Excel und die anderen hassen es halt. Insofern, ja, muss es auch nicht Excel sein.
Ja, es kann zum Beispiel auch bei Büros sein, wo du eben wirklich schon alles drinnen hast. Vorteil, es ist sehr umfassend. Nachteil, erstens einmal, es kostet was und zweitens, es ist halt wirklich nur dann sinnvoll, wenn du belletristisch schreibst. Also für Sachbuch kannst du bei Büros ziemlich ersparen, würde ich mal sagen.
Ja, meine ich auch, genau. Was die Lisa vorher auch schon erwähnt hat, sind eben die Klebezettel, die Post-its oder auch Kärtchen, die du an die Wand, an einen Flipchart oder was auch immer kleben kannst, an eine Magnettafel mit deinen Themen, mit deinen Kapiteln und das natürlich dann auch flexibel herumschieben kannst, also ähnlich wie agiles Projektmanagement, wenn du draufkommst, dass du einfach eine andere Reihenfolge brauchst. Das Ganze gibt es auch digital. Mit Trello zum Beispiel funktioniert das wunderbar, gerade auch wenn man mit anderen gemeinsam schreibt, auch durchaus in der kostenlosen Variante. Und was ich auch immer sehr empfehle, ist eine Timeline, gerade wenn du eine nicht-lineare Geschichte hast, sprich auch immer wieder hin und her springst zwischen dem, was jetzt gerade passiert, passieren wird oder passiert ist, und vielleicht auch noch mehrere Handlungsstränge parallel ablaufen, ist es sehr hilfreich, sich aufzuschreiben, wo starte ich mit der Geschichte, was ist davor passiert, was passiert dann im Verlauf der Geschichte, wo möchte ich vielleicht auch eine Vorschau, einen Spoiler einbauen und wo baue ich einen Rückblick ein, sprich auf welchen Zeitpunkt vor dem Start der Geschichte verweise ich dann überhaupt. Und es ist nicht nur hilfreich, um im Überblick zu haben, wann passiert was, sondern auch welche Zeit verwende ich wann, weil das meistens ein bisschen ein Problem im Schreiben ist. Also, ja. Und hilfreich ist natürlich, wenn man das Ganze nicht nur aufschreibt, sondern auch aufzeichnet. Also irgendein Blatt Papier nimmt oder kann man auch mit irgendeinem Programm machen oder auf einen Flipchart malen oder was auch immer.
Oder auf die Wand malen, egal,
genau.
Timeline.
Genau, und das auch wirklich dann einzeichnet, wann passiert was, um eben diesen Überblick zu behalten.
Ja, genau. Das heißt, zusammengefasst, aus unserer Sicht ist ein Minimum an Struktur unabdingbar, empfehlen wir sehr. Entweder als Kapitelübersicht in Form von einem Inhaltsverzeichnis oder als Überblicksplot samt Figurenentwicklung. Aber mehr zur Figurenentwicklung kommt dann in der nächsten Folge.
Genau, gemeinsam mit dem Thema Erzählperspektive.
Genau. In diesem Sinne, tschüss.